Ich gehe den Camino Português da Costa. Das Meer, immer zu meiner Linken, ging es jetzt schon 5 Tage und fast 90 Kilometer über lange Holzstege, verregnete Landstraßen, schlammige Waldwege, durch kleine Bachläufe und immer wieder über dieses miese Kopfsteinpflaster. Der Fuß tut weh, der Rücken tut weh, meine Klamotten werden nicht mehr so richtig trocken. Und trotzdem freue ich mich über all die tollen Begegnungen auf dem Weg und bin erstaunt, was mein Körper alles leistet. Und jetzt kommt auch noch endlich die Sonne raus. Mein Name ist Nicola und ich freue mich, dass du zusammen mit mir auf dem Camino unterwegs bist.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Folge 6. Ein toter Papst und eine halbe Panikattacke. Immer geradeaus von Moledo über Aguada bis Bigo.
Schön, dass ihr die Sonne mitgebracht habt. Die bricht endlich durch die Wolken. 5 Tage war das Wetter jetzt eher mäßig. Ich habe zwischendurch relativ viel gefroren. Habe in der Zwischenzeit geschafft, wenigstens 2 Kilo von meinem zuvor unentbehrlichen Gepäck irgendwie doch noch auszumisten. Habe bei den sehr schönen Begegnungen, die ich hatte, die ein oder andere kleine Träne verdrückt. Und einen neuen Endgegner ausgemacht, nämlich Kopfsteinpflaster. Es ging von Porto aus über Vila do Conde, wo ich mich dann entschieden habe, den Küstenweg zu gehen und nicht den Zentralweg. Bin von da aus dann über Faro, Esposendi und Anja, schließlich über Viana do Castelo nach Afife. Und dort habe ich etwas abseits des Weges eine schöne Nacht in der Porta de Alegria verbracht und Natalie kennengelernt und am nächsten Tag Pilgerpässe gefunden, die ich aufgrund eines sehr, sehr glücklichen Zufalls den 3 Rumänen Cosmina, Ioana und Mara wiedergeben konnte. Und genau da steigen wir jetzt in die aktuelle Folge ein. Gerade eben haben wir noch ein kleines Erinnerungsfoto gemacht und ich kaufe mir im Campo do Castello mal wieder einen Cappuccino und laufe die Promenade entlang. Und endlich bin ich wieder ganz nah am Meer und die Sonne bricht durch. Und diesmal merkt man irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt zwischendurch immer wieder auch schöne warme Tage im Frühjahr, aber irgendwann merkt man so, jetzt wird es warm, jetzt ist der Frühling da. Und genauso war es an dem Tag auch. Was für mich dann eben sehr schön war, weil der ganze Weg dann eigentlich so ein bisschen in so einem anderen Licht erstrahlt und alles natürlich einfach, ich weiß nicht, es hat vorher schon richtig viel Spaß gemacht. Auf einmal, die Laune geht richtig durch die Decke. Für mich halt eben, wie gesagt, der Weg relativ nah am Meer entlang. Muss ich das so vorstellen, dass die Küste an der Stelle durchaus grün ist. Also es hat jetzt nicht so unheimlich weite Sandstrände, sondern es ist einigermaßen felsig, aber relativ flach das erste Stück. Meistens fängt dann dahinter direkt eine Wiese an. Über diese Wiese geht ein relativ breiter Weg aus Betonplatten, also relativ einfach zu gehen, auch ohne Höhenmeter. Und so ein paar hundert Meter hinter der Küste geht es dann meistens ein bisschen in die Berge. Ja, so geht es eigentlich den ganzen Vormittag irgendwie entspannt am Meer entlang. Und die Sonne wärmt mir so richtig die Haut. Ja, und irgendwann lande ich in Moledo und da führt auf einmal der Weg irgendwie von meiner Straßenseite aus auf einmal auf die andere Straßenseite. Man sieht aber schon, dass das eigentlich so eine kleine Umleitung von 7 Metern gepinselt wurde, um dann wieder auf die andere Straßenseite zu gehen. Ich denke so, ja, was soll das denn jetzt? Also wirklich so wie so einen kleinen Abstecher einmal rüber. Und sehe dann, dass der Weg an der Stelle zu einem Balkon führt im Erdgeschoss von so einer Art kleinen Plattenbau. Und auf diesem Balkon steht ein Mann, bei dem ich leider verpasst habe, nach dem Namen zu fragen, der aber anscheinend zu einem dieser Vereine gehörte, die diesen Weg auch pflegen und seinen Balkon zur Stempelausgabestelle umfunktioniert hat. Ich weiß nicht, ob er diesen Umweg zu seinem Balkon auf den Weg gepinselt hat, aber auf jeden Fall gehe ich ihm sofort in die Falle. Der Stempelmann, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, in Ermangelung eines anderen Namens, sieht halt auch schon richtig aus wie ein Jakobsweg-Enthusiast. Der ganze Balkon ist dementsprechend geschmückt. Er selbst trägt auch eine Jakobsmuschel um den Hals und ich würde mal so sagen, um die 60, grauer Mittelscheitel, grauer Schnurrbart, sehr freundliches Gesicht, irgendwie, ich glaube, so ein orangenes Karohemd an. Komische Szene, also ich stehe da jetzt vor seinem Balkon mit dem dicken Rucksack auf dem Rücken und er guckt sehr erwartungsvoll auf mich runter, eigentlich so ein bisschen wie so ein Laienschauspieler, der sich jetzt für seinen großen Auftritt irgendwie bereit macht. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich sagte, ne, das ist ja so ein großes Schild da irgendwie, wo dann eben auch dran steht Stamps. Und dann sage ich, ach cool, ich bräuchte einen Stempel. Und dann sagt er, nein, 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 das kannst du so nicht fragen. Und ich so, okay. Und er so, ja, du kannst da nicht stehen. Und ich dachte schon, was ist denn das jetzt hier für eine komische Szene? Er sagt so, du musst dich da hinstellen und dirigiert mich so quasi zur Seite des Balkons, so an dieses schmale Seitenstück und sagt, stell dich da hin und jetzt frag nochmal. Und ich so, ja, ich bräuchte einen Stempel. Und dann sagt er, nein, du darfst nicht sagen, du brauchst einen Stempel, du musst fragen, ob ich einen Stempel habe. Und ich sag, okay, kleine Zwangsstörung vielleicht. Ich frage dann jedenfalls ganz artig, ob er einen Stempel hat und dann sagt er, ich habe nicht einen Stempel und ich muss sagen, der Wortwitz funktioniert vielleicht im Portugiesischen besser. Er sagt dann, I don't have one stamp, I have 10 und nimmt so einen Zeigestock irgendwie hoch, den er schon die ganze Zeit unter der Balkonbalustrade versteckt hatte, zeigt von da aus auf sein Küchenfenster und in seinem Küchenfenster ausgestellt hängt eine Übersicht mit den verschiedenen Stempelmotiven, die er im Angebot hat. Er ist auf jeden Fall stolz wie Oscar und ich finde es einfach, ich möchte es nur abfeiern. Vor allen Dingen, weil eben auch einer der Stempel sein Gesicht trägt, sein Konterfei und genau den Stempel möchte ich dann natürlich gerne haben. Er sagt, ja, ich soll ihm meinen Pilgerpass geben und er würde eben reingehen und stempeln und das dauert irgendwie unheimlich lange. Wie sich dann nachher rausstellt, setzt er sich dann dafür auch an seinen Küchentisch, stempelt das Pilgerheft und malt die Stempel dann noch in verschiedenen Farben aus. Also der hat auf jeden Fall den ganzen Tag über keine Langeweile. Und gib mir da meinen Pilgerpass wieder. Und ich sehe dann, dass er überall auch noch so einen kleinen Trauerflor dran gemalt hat. Und ich frage ihn so, oh, warum der Trauerflor? Und dann sagt er, ach, hast du noch gar nicht gehört? Ich so, nein. Also ja, der Papst ist heute gestorben. Und ich, wow, das sind mal Neuigkeiten. Also was man alles so nicht mitkriegt, wenn man irgendwie auf dem Jakobsweg unterwegs ist und auch dann einfach sein Handy dementsprechend auf stumm geschaltet hat und ja nicht immer irgendwie nur am Bildschirm hängt und die Einmeldungen verfolgt, ist anscheinend Papst Franziskus gestorben am Ostermontag. Ich werde das so schnell nicht vergessen, weil mich drei Stempel aus Moledo, einer davon zeigt den Stempelmann, mit Trauerflor gezeichnet, mich immer daran erinnern werden. Normalerweise würde mich so eine Nachricht jetzt nicht so treffen, weil ich, wie gesagt, ja auch eine gewisse Distanz zur Kirche habe. Aber in dem Augenblick macht mich das wirklich auch ein bisschen traurig. Also einerseits natürlich, weil selbst für nicht getaufte Menschen Papst Franziskus natürlich schon auch irgendwie ein sehr besonderer Papst war. Und auch weil ich eben seit gestern so ein bisschen verstanden habe, was das für eben gläubige Menschen wie Nathalie bedeutet. Und ja, dadurch kann ich irgendwie da ein bisschen mehr reinfühlen. Ich kann mich aber diesmal zusammenreißen und fange nicht direkt wieder an zu weinen. Also so nah am Wasser gebaut bin ich dann zum Glück doch noch nicht. Ja, ich stratze auf jeden Fall weiter. Es geht so ein bisschen so eine Bahnstrecke entlang. Das bedeutet halt meistens wieder sehr viel Asphalt fressen und einfach geradeaus laufen. Aber ich muss eigentlich sagen, dass ich mich an diese Art des Laufens auch langsam richtig gewöhne. An den ersten Tagen ist es, wenn es irgendwie lange geradeaus geht, muss ich sagen, fängt es an, eigentlich relativ langweilig erstmal zu werden, weil man natürlich viel mehr irgendwie darauf konzentriert ist, im Außen Dinge zu finden, die einen unterhalten. Aber nach ein paar Tagen muss ich sagen, dass wenn es dann mal irgendwie länger geradeaus geht, der Kopf relativ schnell weiß, ach cool, jetzt kann ich mal wieder Gedanken über andere Dinge machen. Und was sich da so mehr und mehr zeigt, ist wirklich angenehm. Wir sind ja sonst sehr viel damit beschäftigt, die Gedanken abzustellen. In meinem Fall höre ich zum Beispiel sehr viele Podcasts und bin dadurch halt ungewollt eigentlich die ganze Zeit sehr viel im Außen. Es gibt viele Menschen, die machen das über den Austausch mit anderen oder hören viel Musik. Es wird mir hier mehr und mehr begegnen, dass das schön ist, Gedanken auch mal wieder zuzulassen und somit auch, ja, sich mal wieder mit Erinnerungen zu konfrontieren, die man lange nicht gehabt hat, und Ideen entstehen zu lassen. Das ist also wirklich, sobald man einmal über diesen Schritt es zuzulassen hinaus ist, eine wirklich durch und durch angenehme Erfahrung. Irgendwann komme ich dann nach Kaminia. Und Kaminia ist ein ganz, also in dem Fall zumindest, weil ich da auch mittags ankomme, ein ganz schönes, ruhiges Städtchen. Es hat einen schönen Dorfplatz, umgeben von ja eben auch mal wieder älterer Architektur und ich glaube sogar so einer kleinen Stadtmauer, wenn ich mich richtig erinnere. Auf diesem Dorfplatz stehen auch ganz schöne, dichte, grüne Bäume und es hat viele Restaurants, die ich an dem Tag aber wieder mal nicht nutze. Kaminia ist aber vor allen Dingen auch die letzte Stadt in Portugal, wenn man von dort aus mit dem Boot über den Rio Minho nach Spanien rüber machen möchte. Es gibt also hier zwei Möglichkeiten, den Weg fortzusetzen. Entweder man geht von Kaminia aus dann das Flussufer entlang Richtung Tui. Tui ist dann die Grenzstadt zwischen Portugal und Spanien. Von Tui aus würde man dann schon relativ straight Richtung Norden laufen und dann wäre es auch gar nicht mehr so weit, bis man von dem Küstenweg dann wieder auf den Zentralweg kommt. Weil ich mich ja ursprünglich nicht entscheiden konnte, ob ich den Küstenweg oder den Zentralweg gehen möchte, dachte ich so, das wäre vielleicht ein guter Kompromiss, dann von Kaminia eben abzubiegen und dann über Tui aus wenigstens so ein bisschen noch dieses Feeling vom Zentralweg halt mal kennenzulernen. Ein paar Tage später, als ich dann jetzt aber da am Ufer stehe, habe ich eigentlich gar nicht so richtig Lust, mich vom Meer und der Küste zu verabschieden. Also von der ursprünglichen Idee, den Zentralweg zu laufen, ist wirklich eigentlich nur noch relativ wenig übrig geblieben. Und für Leute, denen es genauso geht, gibt es dann eben die Möglichkeit, ab Kaminia über den Rio Minho überzusetzen. Der ist an der Stelle noch relativ breit, also fast einen Kilometer würde ich mal tippen. Und wenn man eben dort mit dem Boot übersetzt, kann man danach, je nachdem wie schnell man ist und in wie viele Etappen man sich das aufteilt, danach dann noch gut 1 bis 3 Tage weiter an der Küste entlang gehen. Bis man dann endlich irgendwann nach Vigo oder Bigo kommt. Das ist die nächste größere Stadt. Die ist tatsächlich auch mal wieder so groß, dass sie auch einen Flughafen hat und gehört dann schon zum, ich glaube, Regierungsbezirk von Santiago de Compostela. Das Bootticket über den Rio Minho kostet 6 Euro und man bekommt das an so einer Art, so eine Mischung aus Café und Kiosk eben am Ende bzw. schon hinter Kaminia am Wasser. Wer jetzt denkt, das wäre so eine Art kleine Autofähre, der irrt. Sondern es ist wirklich einfach ein Motorboot, wo wir uns dann zu 6 reinsetzen. 3 von den anderen haben sogar noch Fahrräder dabei, die ich irgendwie versuche mit festzuhalten, weil der Typ wirklich auch sofort absolut komplettes Knallgas gibt. Also ich komme mir wirklich vor wie so ein Navy Seal auf so einem Boot, der irgendwie gleich an Land robben muss. So dauert diese Überfahrt auch, glaube ich, also maximal 2 Minuten. Ich habe es irgendwie streckenweise mit dem Handy gefilmt und kann das so ein bisschen rekonstruieren. Es kann nur, also maximal 2 Minuten gedauert haben. Na, der Skipper, der ist wirklich richtig gut drauf und total lustig und quatscht noch die ganze Zeit mit uns, während wir uns so ein bisschen in unsere Schwimmwesten festbeißen und versuchen alles festzuhalten, was irgendwie um uns rumsteht. Und ich fast ein bisschen Angst habe, dass mir die Füllungen aus den Zähnen fliegen, weil wir so über die Wellen preschen. Quatscht der Skipper halt die Leute voll. Und sein großes Hobby ist Nationalitätenraten. Und neben mir ist ein Mann, der zwischendurch sogar immer wieder aufsteht und noch so ein quasi so ein Panoramaschwenk mit seinem Handy macht. Und da sagt der Skipper dann irgendwie, you are Italian. Und ich glaube auch, das war ja überhaupt keine Frage, sondern es war irgendwie wirklich eher eine Feststellung. Also wenn der Mann neben mir vorher kein Italiener war, dann ist er ab dem Tag auf jeden Fall Italiener gewesen. Er fängt dann auch zwischendurch immer noch so komisch an zu lachen und sagt dann aber, wir sollen uns keine Sorgen machen, er wäre nämlich der beste Skipper der Welt. Und ich denke nur so, naja, ist auf jeden Fall der beste Skipper zwischen Spanien und Portugal. Aber bevor ich den Gedanken so richtig ausformulieren kann, ist es schon soweit. Und ich setze schon meinen Fuß auf spanischen Boden. In Spanien angekommen, hatte es dann so eine richtig schöne Siesta-Ruhe, zumindest als das Motorboot dann wieder leise war, weil es schon wieder in Portugal angekommen war. Und ich bin dann den Berg raufgestiefelt und von da aus kann man sich dann nochmal umdrehen und den Blick über den an der Stelle wirklich sehr breiten Rio Minho schweifen lassen. Es geht dann so ein bisschen noch über Dorf- und Landstraßen und schließlich in so ein kleines Wäldchen, das man dann auf so ein paar Kilometern durchqueren muss, auf so typischen Waldwegen, ein bisschen eingefasst von Steinen links und rechts. Ja, sah fast aus wie so ein kleiner alter Handelsweg. Auf jeden Fall relativ verträumtes Fleckchen. Und da sind mir zwei Frauen wieder begegnet, die ich in Portugal schon mal gesehen hatte. Und die sind mir da aufgefallen, weil die ganze Zeit am Schnabbeln waren. So zwei Deutsche, ich würde mal so tippen, Ende 40. Und jetzt in diesem Wäldchen bin ich auch erst ein kleines Stückchen hinter denen hergegangen und merkte so, dass die Leute sollen sich ja unterhalten, aber sie unterhielten sich auch gar nicht so richtig, sondern sie waren einfach wirklich die ganze Zeit zwar so im Beobachten und verbalisierten, aber nur ihre Gedanken und zeigten sich gegenseitig irgendwie jedes Blatt und jeden Strauch und jeden Grashalm. Einerseits irgendwie sehr, fast beneidenswert, weil sie alles sehr interessant fanden, aber andererseits dachte ich so, im Kontrast fiel mir einfach wieder auf, wie gut das doch tat, zwischendurch den Weg alleine gehen zu können. Als ich die beiden dann überholt habe, habe ich sie natürlich auch gegrüßt und habe so an ihrer Reaktion, meine ich, auch abgelesen, dass sie mich nicht wiedererkannt haben. Und das ist schon auch, das fand ich schon ein bisschen besonders, weil normalerweise erkennt man die Leute, die man ein paar Mal getroffen hat. Irgendwie erkennt man sich. Das sprach auf jeden Fall so ein bisschen für meine Theorie, dass sie, obwohl sie die ganze Zeit im Beobachten waren, relativ wenig vom Weg mitbekommen, weil sie die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt waren. Ja, man nimmt es aber trotzdem nur von außen auf. Wer weiß, wie die Geschichte dazu war und wie sie den Weg wirklich wahrgenommen haben. Nachdem ich mir auf jeden Fall ein paar Meter mit denen geteilt habe, wo die wirklich auf jeden Ast und jedes Blatt gezeigt haben immer und gesagt, guck mal da und hier, guck mal da und man selber guckt ja dann auch immer die ganze Zeit dahin, war ich auf jeden Fall ganz froh, als ich die so ein bisschen hinter mir gelassen habe und dieses sehr malerische, ruhige Waldstück dann noch ein bisschen für mich genießen konnte. Am Ende geht man dann nochmal ein kleines Stück Landstraße und schließlich dann in die Stadt Aguada hinein. Und die ist wirklich irgendwie, also mittelgroß würde ich sagen und sehr putzig. Hat so eine kleine Hafensituation und hab mir dann hier in einer Kirche auch nochmal einen Stempel geholt und dann gemerkt, dass mein Hotel, das ich mir vorher auf dem Weg geschossen habe, tatsächlich schon Teil der Kirche ist. Nämlich ein altes Nonnenkloster. Das Hotel Convento da San Benito. Insgesamt schon eine sehr schöne Lage, weil es so eher im Altstadt- und Hafenteil liegt. Also man kommt quasi aus dem Hotel raus und geht 50 Meter nach links und ist dann an der Hafenpromenade. Also wirklich sehr, sehr schön gelegen. Es ist beschrieben als Zwei-Sterne-Hotel. Ich habe mal gelernt, dass diese Sache mit den Sternen nicht immer unbedingt was mit Qualität zu tun hat, sondern eben mit verschiedenen Leistungsmerkmalen, die erfüllt sein müssen. Also müssen zum Beispiel Hotels mit 3 Sternen, glaube ich, so Sachen haben wie Getränke auf dem Zimmer oder ein Getränkeangebot. Oder ein 4-Sterne-Hotel muss, glaube ich, mindestens 16 Stunden Roomservice anbieten und eine 24-Stunden-Rezeption haben. Und ein 5-Sterne-Hotel muss dann irgendwie schon einen Concierge-Service anbieten und mindestens 24 Stunden Room-Service und ein Safe haben. Also gut, das sind alles tolle Sachen, aber ich würde jetzt nicht, eben gerade dieses Hotel, wo ich da war, war jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass ein 2-Sterne-Hotel, was halt auch aufgrund der baulichen Geschichte des Hauses halt eben eine eher zweckmäßige Ausstattung hat, trotzdem für mich einen sehr besonderen Charme und halt irgendwie auch einfach super sauber und auch gehobenen Charakter haben kann. Die Geschichte des Klosters geht dabei zurück auf das Jahr 1558, wo 4 Geschwister einer sehr einflussreichen Familie die Idee hatten, ein Kloster in Aguada zu gründen, um so eine Art Rückzugsort für eben die eigenen Familienmitglieder und eben Menschen mit religiöser Berufung zu haben, die ein zurückgezogenes Leben nach den Regeln des heiligen Benedikt führen wollten. Geplant war das Kloster für eine Größe von 20 Nonnen, also plus Schülerinnen und Laienschwestern. Und es gab dann noch eine Erweiterung und in Spitzenzeiten lebten dort bis zu 34 Nonnen. Und die ersten Nonnen, die das Kloster bewohnten, waren tatsächlich aus dieser Gründungsfamilie. Somit tatsächlich ein richtiges Family Business. Und wie gesagt, der Charme dieses Klosters, was halt dann eben heute ein Hotel ist, ist wirklich ein ganz besonderer. Es hat halt tatsächlich auch einen Museumsteil, wo überall noch Gemälde und Gemälde hängen und alte Möbel stehen und Statuen teilweise aus dem 12. Jahrhundert ausgestellt sind. Die Zimmer sind also in meinem Fall dann für mich ein absoluter Luxus gewesen. Das wird diesen 2 Sternen wirklich nicht gerecht. Es hat halt natürlich einen relativ alten Charme, aber einen sehr vornehmen Charme. Mein Zimmer hatte einen ganz schönen, tollen Holzdielenboden, relativ hohe Decken und vor allen Dingen seit Tagen halt immer wieder ein eigenes, richtig großes Badezimmer für mich ganz alleine. Und habe dann ein Bad genommen und mir eine Doku zum Papst angeguckt, eben anlässlich seines Todes. Was noch ganz witzig war, weil man so ein bisschen durch die Wände gehört hat, dass in der angrenzenden Kapelle gerade auch eine Messe stattfand und die hallte bei mir im Badezimmer dann so ein bisschen nach. Das war so wirklich Wand an Wand gebaut. Hatte ich so auch noch nicht. Danach habe ich dann noch einen kleinen Spaziergang an der Promenade gemacht und mir einen Kebab gegönnt und eine Dose Bier auf meine Überfahrt getrunken. Die Menschen sind an dem Abend noch lange draußen und genießen so richtig, dass die Sonne wieder da ist. Man merkt so, dass dieses Gefühl von Auftauen, da war ich gar nicht der Einzige, dem das so ging. Und ich bin dann relativ glücklich irgendwie zurück ins Hotel gegangen und habe mich dann da noch in den Lesesaal gesetzt und habe ein bisschen diesen alten Charme noch genossen und ein gratis Gläschen Portwein im Salon getrunken. Das steht dann nämlich einfach zur Verfügung und ich habe es in dem Augenblick sehr gefeiert. Gefeiert habe ich auch die 20 Kilometer, die ich heute geschafft habe. Ja, und wie auch die letzten Tage schon, gehe ich ganz zufrieden ins Bett und schlafe meine erste Nacht in einem Kloster. Am nächsten Tag freue ich mich auf jeden Fall auf das sehr fürstliche Frühstück. Auch ein Wort, was ich, glaube ich, etwas überstrapaziere, aber so sei es nun. Das Frühstück war im Preis enthalten. Ich hatte für das Zimmer, wie gesagt, ein relativ großes Zimmer, was wo jetzt auf jeden Fall locker noch eine Person mit Platz gehabt hätte, 66 € bezahlt inklusive Frühstück. Dazu geht man dann in den sehr schönen Innenhof, in dem halt so richtig Kloster-like in der Mitte ein kleiner Brunnen steht und man geht so über die Steinplatten dann hinüber zum relativ schmal gefassten Frühstückssaal. Und da sehe ich dann auch die beiden deutschen Frauen von gestern wieder, die ich so, wenn ich sie mir angucke, glaube ich, könnte mir vorstellen, dass sie Schwestern sind, gehe an ihnen vorbei und sage Hallo und sie sagen mir wieder Hallo, als würden sie mich das erste Mal sehen und zeigen sich gegenseitig die verschiedenen Aufschnitte und Kuchen und ja, Getränkeangebote und ich gucke mir das an und denke so, wie kann man den ganzen Tag nur schnabbeln? Tja, aber irgendwie, es scheint Leute zu geben, für die ist das Entspannung, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht reden die auch im Alltag nicht so viel. Ich ziehe mir heute dann zur Abwechslung auch mal eine Schmerztablette rein und muss sagen, dass mir trotzdem irgendwie alles wehtut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich heute nicht so viel Kilometer machen werde. Aber insgesamt muss ich sagen, dass dadurch, ich habe zwar so einen kleinen Etappenplan in der Tasche, auf den ich ab und zu mal drauf gucke, um so ein bisschen zu kontrollieren. Na, da habe ich mir dann eben die Etappen aus dem Buch von Christoph Erkens kopiert und prüfe dann so immer so alle 2-3 Tage mal, wo ich denn jetzt gerade bin und ob ich eben viel zu schnell oder viel zu langsam bin. Und im Moment habe ich sogar eher ein bisschen Vorsprung. Das Gute halt daran ist, dass ich mir nicht ganz feste Etappen einplane, sondern wirklich einfach immer sage, naja, mal gucken, wie weit ich heute komme, dass ich von diesen Kilometern, die ich mache, natürlich auch überhaupt nicht gestresst bin, weil ich sie mir Kilometer für Kilometer eigentlich immer aussuche. Ja, also bis jetzt waren, glaube ich, Etappen dabei, die auch mal irgendwie so um die 24 Kilometer lang waren. Hätte ich das morgens gewusst, dass das die Strecke ist, die ich heute gehen muss, hätte ich sie, glaube ich, anders wahrgenommen. Das ist eben halt auch, finde ich, ein Vorteil daran, wenn man es einfach irgendwie kommen lässt. Und lässt sich vielleicht sogar auch ein bisschen aufs Leben insgesamt irgendwie übertragen. Ich denke also heute, dass ich nicht so lange laufen werde, weil, wie gesagt, alles wehtut. Verlasse Aguada dann allerdings auch schon bei sehr frühem Sonnenschein und das hat so dieses ganz tolle hellblaue Licht. Diese hellen sandsteinigen Fassaden der Häuser sehen ganz toll aus im frühen Sonnenschein. Und vor mir in einer kleinen Häuserlücke sehe ich gerade, wie die drei Mädels aus Rumänien tatsächlich auch wieder auf den Weg abbiegen. Ich überlege noch kurz, ob ich irgendwie einen Schritt zulege und nochmal Hallo sage. Denke dann aber, ach, ich lasse mich hier überhaupt nicht stressen. Und ja, die sind auf jeden Fall auch, sind natürlich, auch weil sie jünger sind, natürlich einfach um einiges schneller als ich. Und ja, ich gehe auf jeden Fall so ganz gemütlich mein eigenes Tempo. Wenn man aus Aguada rausgeht, geht es eigentlich landschaftlich so weiter, wie das letzte Stück in Portugal schon war, also halt eher felsige Küste, allerdings halt in den ersten 100 bis 300 Metern immer relativ flach und insgesamt sehr grün und dahinter geht es dann meistens irgendwie so ein bisschen in die Hügel hinein, die mit die sehr dicht bewachsen sind mit Bäumen. In dem Augenblick, wo man aus Aguada rauskommt, geht man so ein bisschen die Treppenstufen wieder runter zum Meer. Und ich gucke da so drauf und so aus der Perspektive, ich weiß nicht, war noch nie in Wales, aber so ungefähr so stelle ich es mir vor. Also es hatte so einen leichten, sah so grün aus, dass ich dachte, das bringe ich auf jeden Fall irgendwie eigentlich nicht so mit Spanien in Verbindung. Da fällt mir auch zum ersten Mal auf, dass es eigentlich so entlang des Weges auch immer wieder Grundstücke zu kaufen gibt und ja, da komme ich dann auch immer so ein bisschen ins Träumen, was wäre, wenn man sich jetzt hier ein Grundstück leistet und vielleicht auch irgendwie eine Pilgerunterkunft irgendwie aufmacht oder sowas. Das ist immer ganz, ganz schön, irgendwie so ein paar Minuten diesen Gedanken irgendwie hinterher zu hängen. Und dabei einfach weiter geradeaus zu gehen. Ne? Man geht und lässt die Gedanken laufen. Der Weg verändert sich manchmal ein bisschen. Ne? Es werden dann eben von Betonwegen wird es dann manchmal auch einfach irgendwie Schotter. Und so geht das dann auf jeden Fall erstmal ein paar Kilometer weiter, bis ich ein kleines Waldstück hinaufgehe und dann auf einer Landstraße lande. Und diese Landstraße ist, soll für mich nachher eigentlich so ein bisschen das Bild sein, was ich vom Camino irgendwie sehr behalte. Es ist eine sehr gerade, eine sehr leere Landstraße. Sie ist nicht so stark befahren. Links und rechts ist dichter Wald. Und oben ein gnadenlos guter blauer Himmel und auf der linken Seite ist dann in ausnahmsweise auch mal angemessenem Abstand zur Fahrbahn ein großer gelber Fußgängerweg und der geht einfach den ganzen Horizont entlang. Und der soll mich dann ein großes Stück dieses Tages quasi begleiten und man geht wirklich einfach immer geradeaus so weit, wie man gucken kann. Das tut wirklich unverschämt gut. Also auch so ein bisschen, man ist ja dann nicht alleine auf dem Stück und sieht dann oft irgendwie entweder ein paar hundert Meter vor einem halt Menschen, die man entweder einholt oder die weiter wegziehen oder man wird auch mal überholt und so und irgendwie so diese Geschwindigkeit ist irgendwie furchtbar meditativ. Das ist wirklich irgendwie eine ganz neue, geile Erfahrung. Man muss sich halt ein bisschen darauf konzentrieren, dass man das so ein bisschen aus dem Alltag eigentlich kennt, ne, dass man nicht so das Tempo der anderen Leute aufnimmt, die jetzt zum Beispiel an einem vorbeilaufen. Insgesamt muss man sagen, dass viele von denen, die zum Beispiel sehr schnell an mir vorbeiziehen, dass ich die dann irgendwie im Laufe des Tages dann doch auch wieder einhole. Na, daran merkt man so, dass die Geschwindigkeiten zwar sehr unterschiedlich sind, dass aber oft eigentlich so ein bisschen diese Netto-Kilometer, die man am Ende des Tages macht, relativ ähnlich sind. Das macht bei mir alleine schon den Unterschied, dass ich eigentlich nie irgendwie eine größere Mittagspause mache, die jetzt irgendwie über einen kurzen Kaffee hinausgeht. Und zudem, ich komme jetzt langsam auch so in den Bereich, wo ich dafür nicht mal mehr den Rucksack absetze, sondern mir halt irgendwo im Stehen dann einen Kaffee trinke und weitergehe. Aber selbst wenn man da ähnlich tickt, gibt es halt Menschen, die einfach sehr schnell gehen und dafür häufiger anhalten. Und dann eben Leute wie Miriam, die ich da kennengelernt hatte, die halt eben sagte, slow but steady, ich mache mein Tempo und dafür weiß ich, ich halt aber auch länger durch als andere zum Beispiel. Was ich da auch zum ersten Mal sehe, ist, wie andere Leute aussehen, die jetzt, wo zum Beispiel Blasen eher ein Thema ist als bei mir, das klang jetzt irgendwie falsch. Also Menschen, bei denen die Füße auf jeden Fall nicht mehr so richtig mitmachen. Ich hatte da eine Dame gesehen, die sich auf diesem Waldstück, was ich gerade kurz beschrieben hatte, den Schuh auszog und richtig schmerzverzerrt irgendwie hinsetzte. Und Alter, es sah wirklich aus, als wäre dieser ganze Fuß einfach nur aufgeplatzt. Ich muss insgesamt wahrscheinlich sagen, dass ich da an der Stelle wirklich mal Glück gehabt habe. Es gibt viele Sachen, mit denen habe ich körperlich nicht ganz so viel Glück gehabt oder so, aber mit den Füßen ja, scheint das irgendwie anders zu sein, dass ich da eben nicht ganz so empfindlich bin. Ja, insgesamt wird man sich wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass es früher oder später eben damit zu Problemen kommen kann. Und vielleicht lohnt es sich auch wirklich nochmal, wenn man weiß, dass man da etwas anfälliger für ist, ein paar Minuten in eine vernünftige Vorbereitung investiert, um die richtigen Sachen dann dabei zu haben. Für mich super funktioniert haben eben diese doppellagigen Wandersocken in Kombination mit den breiten Schuhen. Da gab es eigentlich gar nicht so viel Reibung. Und eben dann zusammen mit meiner recht unempfindlichen Haut an der Stelle hatte ich wirklich das Glück, keine einzige Blase zu haben. Das sah bei der Frau, an der ich da vorbeigegangen bin, auf jeden Fall anders aus. Aber selbst die Leute sieht man dann abends oft in den Hostels wieder und die sind trotzdem glücklich. Ne? Sollte einen nicht davon abhalten, diesen schönen Weg in Angriff zu nehmen. Woran ich auch noch denken muss, wo es heute den ganzen Tag eigentlich hauptsächlich gerade ausgeht, ist das, was der Australier mir vor der Kathedrale in Porto erzählt hat, nämlich über seinen Jakobsweg von Sevilla aus. Da hatte ich dann in der ersten Folge auch ganz kurz drüber gesprochen, als ich die verschiedenen Jakobswege vorgestellt habe. Das ist die sogenannte Silberstraße, die Via da Plata. Und die geht durch Zentralspanien durch und das bedeutet wohl, ich kenne es jetzt aber auch nur aus Erzählungen, dass Spanien selbst in der Mitte des Landes halt nicht besonders krass bevölkert ist. Das bedeutet, die ganzen mehr bevölkerten Städte etc. und Ballungsgebiete befinden sich halt irgendwie am äußeren Rand des Landes. Das bedeutet, dass eben dieser Jakobsweg dadurch anscheinend sehr wüstenähnliche Landschaften geht. Und der Australier mir erzählt hat, dass er einige Tage lang einfach nur geradeaus gegangen ist. Und was für einen erstmal irgendwie sehr abschreckend klingt, kann etwas sehr Heilvolles sein. Und davon kriege ich so an diesem Tag zum ersten Mal einen kleinen Geschmack, weil man gar nicht so dieses Gefühl hat, immer wieder am Horizont ein neues Ziel zu entdecken, was es jetzt zu erreichen gilt. Und dann geht man um die Ecke und dann sieht man wieder das nächste Ziel oder sowas. Sondern, dass man wirklich einfach sich so in sich und seinem Tempo irgendwie fallen lässt und auch so ein bisschen mit, das ist natürlich auch anstrengend und so, und sich so ein bisschen in dieser Anstrengung halt irgendwie einrichtet. Und diese Art von Meditation dann nachher wirklich dazu führt, dass, auch wie bei dem anderen Teilstück des Weges, dass eben Gedanken oder Erinnerungen aufkommen, mit denen man so gar nicht mehr gerechnet hätte. Der Weg macht ab und zu immer so einen kleinen Abstecher wieder runter zur Küste. Den nehme ich aber oft gar nicht wahr, weil ich auf der Karte eben sehe, dass der Weg dann auch irgendwann wieder zurück auf dieses Stück der Landstraße kommt und so. Ziehe ich einfach durch und gehe geradeaus. Und so führt der Weg dann irgendwann nach Oia. Kurz vor Oia sehe ich noch die drei Rumäninnen in einem Café sitzen und und auch wie in den letzten Tagen mit bei den Begegnungen mit Menschen, die ich auf dem Weg schon mal gesehen habe, winkt man sich sehr, sehr euphorisch irgendwie zu, als würde man irgendwie alte Bekannte wiedersehen. Ich ziehe aber auf jeden Fall durch und gelange dann eben so nach Oia rein. Oia selber ist auch eine relativ kleine Stadt, aber sehr schön gebaut, auch direkt am Wasser mit kleinen verwinkelten Gässchen. Und innerhalb dieser Gässchen öffnet sich der Weg dann auf einmal in die kleine Hafenbucht. Und genau an dieser Bucht steht eine sehr bekannte Klosterruine, so leicht erhöht auf einer sehr, sehr massiven Mauer. Das ist das Kloster Santa Maria de Oia. entstanden im 12. Jahrhundert unter König Alphons dem VII. Zumindest das, was man so von unten sieht, ist das Areal relativ groß. Es hat so einen sehr hellen Sandstein und thront da so richtig schön in dieser kleinen Bucht. Man geht so ein bisschen links davon unterhalb dieser sehr massiven Mauer vorbei. Und es soll so einen Charakter von einem Lost Place haben, weil das Kloster ist in Privateigentum und kann nicht so richtig besichtigt werden, aber die Kirche ist zu besichtigen, beziehungsweise die Kirche ist zu Gottesdiensten in Gebrauch. Es macht auf jeden Fall so, wie es da liegt und halt eben auch so überraschend, wie es dann auftaucht, wenn man die Straße entlang geht, einen sehr imposanten Eindruck. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort und es hat irgendwie, ja, weiß ich nicht, ne, auch wenn ich auf diesem Weg jetzt gerade merke, eben auch durch diese sehr weiten Strecken, die man überblicken kann, dass man wirklich nicht alleine unterwegs ist, hat es trotzdem in diesen Tagen, in diesen Städten eine ganz besondere Ruhe. Hinter Oja geht es dann wieder auf die Landstraße, die wieder genau so weitergeht. Ja, man kann viel Gebiet überblicken. Das geht einfach, so weit man gucken kann, immer bis zum Horizont, einfach nur geradeaus. Dann die Kilometer fließen einfach nur so vorbei. Ich merke das immer, weil auf meiner Uhr ist das noch so eingestellt. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich das mal ausstelle, dass so jeden Kilometer, den man gegangen ist, kommt so ein kleines Vibrationssignal. Und so merke ich irgendwie jedes Mal, wenn mich das wieder so ein bisschen aus den Gedanken holt, dass schon wieder ein Kilometer rum ist. Ich habe dann an einer Tankstelle kurz Pause gemacht, aber auch da wieder einen Rucksack gar nicht ausgezogen, sondern bin halt mit Rucksack irgendwie in die Tankstelle reingegangen, habe mir einen Automatenkaffee gezogen und dann an dem Tresen der Tankstelle ein paar frische Empanadillas gekauft, die ich dann draußen auf dem Parkplatz noch gegessen habe. Ganz räudig eigentlich, aber ach, ich weiß nicht, irgendwie ich mag das und irgendwie man gewöhnt sich halt auch so an dieses Gewicht des Rucksacks, dass man irgendwann auch gar nicht mehr so eine Lust hat, den auszuziehen. Und da kommt was ins Spiel, was mir eine Freundin erzählt hat, die auch den Jakobsweg gegangen ist. Ich habe nämlich zum Beispiel diese Sache mit diesen Trinkblasen und so habe ich halt irgendwie für Hokuspokus gehalten, weil man kommt ja die ganze Zeit irgendwie an Möglichkeiten vorbei, wo man sich irgendwie Wasser kaufen kann und sowas, ne? Oder man insgesamt, man läuft jetzt auch keinen Marathon oder sowas, ne? Und so, ich habe dann wieder so gedacht, wenn ich auch so zwischendurch Leute mit einer Trinkblase gesehen habe, das ist ja irgendwie auch wieder so vollkommen overequipped. Dann hatte mir die Freundin aber erzählt, dass sie eigentlich den ganzen Tag über vergessen hat zu trinken, weil sie halt keine Möglichkeit hatte, das Wasser so an ihrem Rucksack zu befestigen, dass sie einfach so drangekommen wäre und eben überhaupt keine Lust hatte, diesen Rucksack immer auszuziehen, um dann hinten an ihr Wasser zu gelangen. Und das stimmt. Also, wie gesagt, man gewöhnt sich so an dieses Gewicht des Rucksacks, dass man da wirklich keine Lust drauf hat. Und ich eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen immer versucht habe, den halt morgens aufzusetzen und nachmittags, wenn man dann an der Unterkunft irgendwie ankommt, halt wieder abzusetzen. Bei mir war das halt kein Problem, dann trotzdem viel zu trinken, weil ich eben mit meinen Armen an die Seitenfächer gekommen bin und da dann, wie jetzt da an der Tankstelle auch, dann hole ich mir halt irgendwie so zwei so kleine 0,5 Liter Flaschen und packe die dann halt eben in die Seitentaschen rein und trinke dann halt beim Gehen. Wenn es aber so ist wie bei der Freundin, dann sollte es schon so sein, dass man dann eben, wenn man das weiß, dass man vielleicht auch sonst zu faul ist oder nicht dran denkt oder keine Ahnung was, sich vielleicht doch mal Gedanken macht, ob so eine Trinkblase, die man dann irgendwie mit so einem Schlauch dann irgendwie in den Rucksack tut, vielleicht doch eine Option wäre, weil, sag mal, stetig was zu trinken ist schon nicht verkehrt, ne? Ja, auf der Landstraße komme ich dann noch an einem Hotel vorbei, was so ein bisschen aussieht wie aus so einem 70er-Jahre-Roadmovie aus Mexiko. Irgendwie so zweistöckig, relativ lang gebaut. Ja, wie so ein Motel irgendwie. Und daneben an ist eine Art Steinmetz, also ein Künstler, der aus Stein halt kleine so scheibenartige Kunstwerke macht und sowas. Und der verteilt auch Stempel, erzählt mir dann noch so ein bisschen, dass seine Tochter in Deutschland studiert und wir unterhalten uns so ein bisschen ein Drittel auf Spanisch und zwei Drittel auf Englisch. Und ich denke, das ist so schade, dass hier vermutlich relativ viele Leute bei ihm Halt machen, um sich einen Stempel zu holen, aber wahrscheinlich niemand irgendwie auch nur ein Kunstwerk mitnimmt, weil gerade auf so einer Etappe natürlich auch niemand Lust hat, noch ein Gramm mehr an Gepäck mitzunehmen. Und er wirklich, ich sag mal, also ich glaube, das Kleinste, was er so im Angebot hat, würde wahrscheinlich so bei 2 bis 3 Kilo anfangen. Mir tun auf jeden Fall so langsam doch arg die Knochen weh und bin dann auch gar nicht so begeistert, als der Weg dann von der Straße den Berg hinauf zeigt. Der entpuppt sich aber wieder als sehr schön, geht so ein bisschen durch den Wald. Ich bin aber ein bisschen zu langsam und merke halt so, dass ein Mädchen, was hinter mir geht, und ich so ungefähr das gleiche Tempo haben. Und das führt dann immer so ein bisschen zu dieser Frage, wie verhalte ich mich jetzt? Ne? Weil gut, wir gehen da durch so ein, ne, wie gesagt, so ein Waldstück durch, was jetzt bestimmt 1-2 Kilometer geht, sind die einzigen beiden Menschen. Und ich als Mann frage ich mich immer, wie kann ich mir am besten darauf reagieren? Also was ist irgendwie für die Frau wohl das Angenehmste? Und wahrscheinlich hätte ich jetzt, ne, ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können, ach, ich mache jetzt hier Pause und lasse die halt irgendwie 10 Minuten ziehen. Danach fühlte ich mich aber gerade nicht, weil ich schon so ein bisschen den Eindruck hatte, ich muss jetzt irgendwie durchziehen, wenn ich mich jetzt noch einmal richtig hinsetze, dann schaffe ich es nicht mehr weiterzugehen. War aber auch nicht schnell genug, um mir einfach wegzugehen. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, bin dann kurz stehen geblieben und sie ging an mir vorbei und hat mich aber auch gegrüßt und angelächelt. Und dann habe ich halt irgendwie zurückgegrüßt und kurz irgendwie 2-3 Sätze gewechselt und habe sie dann einfach sehr offen gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, dass wir irgendwie ein kurzes Stück zusammengehen. Das ist auch generell irgendwie natürlich, wäre das irgendwie in Deutschland komplett komisch, wenn man irgendwie durch den Wald geht und dann wird auf einmal jemand da stehen und sagen, ist das okay, wenn wir ein Stück zusammengehen und uns ein bisschen unterhalten? Aber dann fragt man sich, warum ist es eigentlich komisch? Weil, um ehrlich zu sein, ich gehe relativ häufig durch den Wald und sehe halt Menschen und grüße die dann auch oder versuche mal sehr freundlich zu sein. Ich fände das wahrscheinlich sogar ganz schön, wenn da mal jemand sagen würde, auch haben sie Lust, sich mal eben 10 Minuten zu unterhalten. Ne? Das, keine Ahnung, aber so unterschiedlich sind irgendwie die Lebensrealitäten dann zu Hause oder eben dann auf dem Jakobsweg. Das Mädchen heißt Melissa und kommt entweder aus Alberta oder Ontario und sie arbeitet entweder in Alberta oder Ontario. Irgendwie habe ich die Reihenfolge vergessen. Aber wir unterhalten uns irgendwie ganz viel über Natur. Sie arbeitet als eine Art Ranger in Kanada und ich bin total neidisch irgendwie auf den Job und so den Alltag, den sie dazu beschreibt. Sie hat leider nur einen sehr knappen Zeitplan und muss irgendwie noch richtig Kilometer machen heute. Deswegen trennen wir uns dann nach dem Waldstück auch und ich verabschiede mich ganz nett und biege dann ab nach Bayona. Und das, was mir da begegnet, das ist wirklich irgendwie eine ganz eigenartige Bausinn. Also man muss sich das vorstellen, dass man irgendwie den ganzen Tag an dieser Küste entlang geht. Wie gesagt, so diese sehr felsige Küste mit diesen grünen Hügeln drumherum. Und eigentlich, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur ein Haus gesehen habe, was irgendwie mehr als 2 Stockwerke oder so gehabt hätte. Und auf einmal öffnet sich der Blick auf so ein Betonhochhaus, was wirklich also nicht mal schön aussieht, eine ganz eigenartige Proportion hat und ja, bestimmt so 12, 13 Etagen hat. Vollkommen überproportioniert auch für die Stelle, wo es steht. Also ich dachte wirklich, es sieht aus wie so eine Bond-Bösewicht-Villa, aber so richtig schlimm auf Wish bestellt. Ja, das Ganze auch noch ohne jeglichen Platzmangel, also wirklich so in so eine Bucht gebaut, mit Blick aufs Meer, drumherum fast nichts und dann einfach dieser Betonklotz. Also es wirkt wirklich unglaublich deplatziert. In Bayona angekommen, biege ich noch vor der Stadt direkt rechts in eine Straße ab und da steht auch schon mein Hostel. Das ist das Hostel Estella Domar, das hatte ich mir vorher irgendwie rausgesucht auf dem Weg. Und könnte man sagen, kommt in die gleiche Kategorie, ist nämlich einfach ein sehr hässliches Betonhochhaus. Und unten im Souterrain ist das Hostel. Der Schlafsaal ist relativ groß. Ich kann gar nicht sehen, wie viele Betten da drin stehen, weil mein Bett ist schon das erste auf der rechten Seite. Es ist auf jeden Fall alles aus so USB-Platten gefertigt, aber um ehrlich zu sein, ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm. Denn auch wenn drumherum quasi nur Asphalt ist und das Wohnviertel zumindest an dem Teil der Stadt hier jetzt nicht so richtig einladend und toll aussieht, ist die Atmosphäre einfach nett. Vor mir an der Rezeption checkt gerade ein Typ mit etwas längerem Bart ein, anscheinend aus Polen. Also das sieht man da dann immer ganz gut, wenn die Leute eben ihren Ausweis irgendwie auf den Tresen legen. Und der fängt dann an, mit dem Menschen, der den Check-in macht, sich zu unterhalten und erzählt hat, dass er mit seiner Mutter den Camino Norte bis Santiago gewandert ist. Also es sind schon so gut 800 Kilometer. Und die sind jetzt gerade auf dem Rückweg nach Porto. Die sind schon den ganzen Weg gelaufen und gehen jetzt halt nochmal so um die fast 300 Kilometer wieder zurück in die andere Richtung. Ich nutze die Möglichkeit des Hostels, um mal wieder ein bisschen Wäsche zu waschen und denke halt, dass vielleicht ja bei der Sonneneinstrahlung, die draußen auf dieser Betonterrasse irgendwie herrscht, vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher sein könnte, dass meine Sachen auch mal richtig trocken werden. Damit hatte ich nämlich bis jetzt irgendwie nicht so richtig Glück. Und lieg halt so auf meinem Bett und wie gesagt, das steht so am Eingang des Schlafsaals und da geht auf einmal ein Asiate an mir vorbei und unterhält sich mit mir und ich denke noch, das ist wieder richtig, richtig peinlich, das wäre jemand, den ich ein paar Tage vorher schon im Hostel kennengelernt habe. Ja, er thematisiert es halt auch so direkt so nach Motto, ja, ich weiß, für euch sehen alle Asiaten gleich aus und ich versuche das irgendwie noch zu entkräften und wir geraten darüber so zusammen ins Lachen, weil ich mich dabei halt auch wirklich irgendwie ein bisschen dumm anstelle. Merke aber dadurch eben, dass wir uns sehr gut verstehen. Als ich dann aus der Dusche komme und meine Wäsche aufgehangen habe, sitzt Bong, heißt er, zusammen mit Daphne aus Kanada in der Küche am Tisch. Und das eben auch eine Sache, die man zu Hause nicht ganz so selbstverständlich machen würde. Gehe ich halt eben zum Tisch und frage die beiden, ob ich mich ein bisschen dazusetzen darf, weil ich gerade ein bisschen Gesellschaft gebrauchen könnte. Daphne versucht, Bong gerade auszureden, mit seiner Frau in die USA zu ziehen. Bong und seine Frau wohnen in Seoul in Südkorea. Und die Frau kommt aus Michigan. Daphne sagt aber trotzdem, dass das Klima in den USA momentan einfach unberechenbar wäre. Wir fangen also an, so ein bisschen über Politik zu reden und gut, ich sag mal, es ist nicht ganz so schwer, weil auf einem Jakobsweg sich die allermeisten Menschen, glaube ich, zum Beispiel über Donald Trump irgendwie einig sind oder sowas. Also man muss da gar nicht irgendwie so arg in irgendwelche Kontroversen gehen. Und während wir da so rumplaudern, setzt sich Maud aus Holland noch dazu und schließlich kommt auch noch ein Freund von Bon zur Tür herein, der gerade seine Etappe beendet. Das ist Julian und Julian hatte Bon irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie auf dem Weg geholfen und die beiden umarmen sich richtig und so. Also so dieses, ich weiß nicht, so mittlerweile ist man eben so lang unterwegs, dass alle Menschen irgendwo irgendwie Menschen wieder treffen und irgendwie schon Erinnerungen miteinander teilen, obwohl sie ja eben halt auch alle erst ein paar Tage unterwegs sind. Julian kommt aus Cali in Kolumbien und lebt mittlerweile in Düsseldorf. Bon sagt, dass er jetzt bald ins Landesinnere abbiegen möchte und dass er gerne nochmal einen Sonnenuntergang am Meer gucken möchte, weil er eben sich ausgerechnet hat, dass er jetzt seinen letzten Abend am Meer verbringt. Und so gehen wir dann zu fünf zum Meer und trinken dann Dosenbier auf der Kaimauer und schauen uns den Sonnenuntergang zusammen an. Ja, die Nacht hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass gute Noise-Canceling-Kopfhörer im Hostel auf jeden Fall Gold wert sind. Der Schlafsaal war groß genug, um da einige Schnarcher irgendwie mit an Bord zu haben. Wie gesagt, es kann gut sein, dass ich da auch zugehöre, aber ich krieg's ja nicht mit, wenn ich selber schlafe. Die Vorhänge sind noch zugezogen und trotzdem sehe ich am Rand des Vorhangs einfach, dass draußen wunderbares Wetter auf mich wartet. Während ich so die letzten Minuten, während andere schon wieder relativ hastig irgendwie aufbrechen, noch so für mich nutze, um ein bisschen im Liegen in den Tag zu starten und so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren, mache ich mir auch nochmal bewusst, dass ich gestern auf der Etappe, wo ich eigentlich gesagt habe, ach, heute gehe ich nicht so lange, tatsächlich fast 30 Kilometer gemacht habe. Was aber auf jeden Fall auch damit zu tun hat, dass eben dieser Weg die ganze Zeit so wunderbar geradeaus ging und man einfach dabei komplett abschalten konnte. Meine Klamotten sind leider wieder nicht ganz trocken geworden. Ich befestige sie deswegen so in dieser Netztasche, die ich habe, an meinem Rucksack und mache mich auf den Weg. Und merke dann, als ich draußen bin, dass Bon auch gerade losgehen will. Wir denken so, ach komm, dann lass uns doch ein bisschen zusammengehen. Als wir vom Hof runtergehen, winken wir noch Daphne und ihrem Mann zu. Und der Mann, das hatte Daphne am Tag vorher erzählt, ist wohl schwer krank. Mir verlangt das irgendwie ganz schön viel Respekt ab, weil ich als kerngesunder Mann Anfang 40 diesen Weg gehe und da schon auch an der einen oder anderen Stelle eben mit körperlichen Grenzen irgendwie konfrontiert bin. Und dann denke ich, weiß gar nicht, wie das sein muss, wenn man mit einer wirklich schweren Krankheit diesen Weg geht. Aber auch diese Menschen begegnen einem dort. Bon und ich unterhalten uns jedenfalls sehr angeregt und beschließen dann noch zusammen zu frühstücken. Auf den paar Metern bis zum Frühstück habe ich allerdings schon gemerkt, dass wir auch eine sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeit haben und sage ihm dann danach, er soll mir nicht böse sein, aber dass ich glaube, dass es mir ganz gut tun würde, doch wieder noch alleine weiterzulaufen. Wir tauschen auf jeden Fall die Nummern aus und wollen in Kontakt bleiben. Bayona ist ab da eigentlich sehr sehenswert. Es ist auf jeden Fall doch eine relativ große Stadt mit einem sehr großen Yachthafen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch ein paar Tage verbringen. Mich erinnert die Szenerie so ein bisschen an Elba. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt irgendwann wieder zurück auf den offiziellen Weg komme. Dazu gucke ich in der Regel dann immer in diese App, die ich schon mal erwähnt habe, die Camino Love App, wo eben die Route drin verzeichnet ist, aber dann eben auch am Rand der Route immer eingezeichnet ist, an welchen Stellen es Unterkünfte oder Stempel oder sowas gibt. Es gibt aber natürlich auch noch andere Apps, die dann noch ein bisschen mehr Service bieten. Für mich hat diese Camino Love App eigentlich gereicht. Die war auch schön übersichtlich. Das war mir eigentlich am wichtigsten. Und so gehe ich wieder so links und rechts durch die Straßen durch und laufe tatsächlich der Mara, also einer von den drei Rumäninnen, wieder in die Arme, die gerade vom Kaffee holen kommt. Wir wundern uns schon wieder, dass wir uns innerhalb von so ein paar Tagen so oft über den Weg gelaufen sind, freuen uns, umarmen uns kurz und die sagte, sie wollen auf jeden Fall noch einen Tag Pause machen und noch ein bisschen in Bayona chillen, weil sie eigentlich viel zu schnell waren und das irgendwie heute gemerkt haben. Genau, ich sag, sie soll die anderen ganz lieb grüßen und geh weiter und bin mir dann in dem Augenblick aber eigentlich auch relativ sicher, dass wenn die Pause machen und ich halt irgendwie in dem Tempo weitergehe, dass wir uns dann wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und ich muss sagen, dass sich auch das vollkommen okay anfühlt. Ich hatte das vorher auch schon bei der Nadia, die ich zwei Nächte hintereinander im gleichen Hostel hatte, auch gemerkt. Die hatte dann gesagt, dass sie eine Strecke jetzt mit dem Zug fährt und dann eben wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und man ist so sehr versöhnt irgendwie auch mit Abschieden. Klar, es hat auch damit zu tun, dass man in Wirklichkeit ja keine richtige Beziehung zu diesen Menschen hat. Aber trotzdem merke ich, dass man eben so viel mehr in Akzeptanz ist, wie die Dinge nun mal eben laufen. In Bayona gehe ich dann einen relativ langen Fußweg aus der Stadt heraus. So rechts hat man so ein bisschen die Ausläufer der Innenstadt und links so eine Art Sumpfgebiet, wie so ein, wie so eine Art kleines Delta. Das riecht so ein bisschen salzig und brackig. Und am Ende dieses Weges führt dann eine, ja, so eine schöne steinerne Fußgängerbrücke eben wirklich raus aus der Innenstadt und dahinter geht's den Berg hoch. Und ich muss wirklich sagen, dass, ja, die Gegend sich komplett verändert hat. Es ist ja erst ganz kurze Zeit her, dass ich noch in Portugal war und dort die Straßen und so ganz anders aussahen. Also es hat sich wirklich innerhalb von wenigen Kilometern komplett verändert. Heute Morgen hatte ich mir dann noch ausgerechnet, dass ich jetzt fast 140 Kilometer unterwegs bin und wenn ich mir das so richtig zusammenrechne, eigentlich fast schon die Hälfte des Weges geschafft habe. Am Ende der Stadt Bayona komme ich dann noch an einer sehr sehenswerten Herberge vorbei, nämlich dem Pazo de Pias. Das ist ein altes Herrenhaus, gebaut 1605. von einem damaligen Notar und Mitglied der Inquisition. Das Haus wurde 1665 von portugiesischen Truppen geplündert und in Brand gesteckt und danach halt wieder aufgebaut. Das ist so ein richtig typischer Adelssitz. Also man geht durch so ein Tor dann eben über so einen etwas längeren Weg zu dem Haus hin. Es sieht einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Heute gehört es zu einer religiösen Kongregation und diente eben als Herberge für Pilger. Ich habe das mal mit in die empfohlenen Unterkünfte mit aufgenommen, also eben auf meiner Webseite planetafk.com könnt ihr einerseits euch Budgetunterkünfte anzeigen lassen auf einer Karte, beziehungsweise ihr könnt euch auch die Empfehlungen aus dem Podcast dort anzeigen lassen. Weil es eben so ein sehr besonderer Ort ist, habe ich den mal mit in die Empfehlungen aufgenommen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Bewertungen ein bisschen auseinandergehen. Also das soll eben sehr beeindruckend sein, dort zu schlafen in diesen historischen Gemäuern. Und das machte für mich auch, ich bin dann einmal so kurz reingegangen und habe mir zumindest mal die Flure und so angeguckt. Auf mich machte das auch wirklich einen sehr guten Eindruck. Aber in den Bewertungen ist trotzdem halt streckenweise zu lesen, dass es halt sehr in die Jahre gekommen sein soll. Also wie gesagt, da ich nicht selber da geschlafen habe, kann ich nicht so richtig eine Gewähr dafür übernehmen, dass das halt auch ja total toll ist. Aber ich habe mich einerseits ein bisschen geärgert, dass ich nicht dort geschlafen habe, sondern dass ich eben stattdessen in diesem Souterrain da von diesem Hochhaus, in diesem riesigen Schlafsaal da geschlafen habe. Auf der anderen Seite wird mir dann aber auch wieder bewusst, dass auch das keine falsche Entscheidung war, weil ich ja dadurch eben Bon und die anderen kennengelernt habe, mit denen ich gestern irgendwie am Strand oder beziehungsweise halt noch am Meer gesessen habe. Das ist irgendwie ganz beruhigend, so zu merken, dass, weiß ich nicht, ne, man kann halt eben nicht alles haben. Und die Entscheidung, die ich da gestern für mich getroffen habe, war auf jeden Fall keine schlechte. Ich verlasse das Stadtgebiet bergaufwärts, dann über kleine Straßen. Es wird immer weniger besiedelt. Es hat viele freistehende Häuser mit sehr gepflegten Gärten. Und irgendwie macht es für mich fast so ein bisschen so einen französischen Eindruck, die Gegend hier, weil auch diese sehr streckenweise sehr engen Straßen so links und rechts von hohen Mauern eingefasst sind, die dann auch wieder sehr wild bewachsen sind. Das, ja, wie gesagt, es hat sich hier irgendwie komplett verändert im Gegensatz zu dem Bild, was sich mir so die Tage davor gezeigt hat. Ja, und so geht das ein bisschen weiter und irgendwann geht's in die nächste Stadt. Die nächste Stadt ist Nigran und ich hoffe, ich verletze keine Gefühle, aber Nigran ist relativ hässlich. In der Mitte geht eine relativ viel befahrene Hauptstraße durch, links und rechts, typische Geschäfte. Es geht so ein bisschen die ganze Zeit den Berg hoch und hat irgendwie nicht so richtig was Sehenswertes und was ich halt merke, ist, dass mir einfach unheimlich die Schultern wehtun. Also entschließe ich mich heute mal zur Abwechslung eine richtige Pause zu machen, sprich den Rucksack abzusetzen, hol mir in der Bäckerei zur Abwechslung endlich mal einen Empanadilla und setz mich eben auf den Bürgersteig und guck so verträumt durch die Gegend, als auf einmal Bon neben mir steht und dann denke ich wieder so, es ist irgendwie doch unglaublich, dass obwohl man so ein ganz unterschiedliches Tempo geht, am Ende ja doch irgendwie in einer ähnlichen Geschwindigkeit vorwärts kommt. Er setzt sich ein bisschen neben mich und wir quatschen und machen wieder Spaß und so und entschließen uns dann, den Rest der Etappe zusammenzugehen, was irgendwie auch sehr schön ist. Es geht diese wirklich sehr hässliche Straße weiter bergauf und wir unterhalten uns sehr viel. Und so wie das eigentlich eher unter, finde ich, eher vertrauteren Menschen ist, wechseln wir dabei halt sehr spielerisch von Blödsinn, den man sich erzählt und halt irgendwie viel Gegacker und dann wieder hin zu auch ernsteren Themen und Sachen, die man erlebt hat. Und wir lassen halt auch Momente zu, in denen man mal ein paar Minuten gar nichts sagt, sondern einfach auch so ein bisschen die Stille mal genießt. Und umso länger wir zusammengehen, habe ich auch gar nicht mehr das Gefühl, dass wir so ein ganz unterschiedliches Tempo haben. Also wahrscheinlich gleichen wir uns gegenseitig ein bisschen an. Und an einer Stempelstation mitten an einer Straße, das ist dann wie so eine aufgestellte Box, wo dann so etwas vom Regen geschützt irgendwie ein Stempelkissen und ein Stempel drin liegen, mache ich ein Foto von Bon. Und das ist das einzige Foto, was ich von einem Mitreisenden gemacht habe, was ich auch auf meinem Instagram-Kanal planetafk.podcast öffentlich gemacht habe. In der Regel hätte ich, glaube ich, sehr gerne gezeigt, von welchen Menschen ich hier diese ganzen Geschichten erzähle. Aber auf der anderen Seite, habe ich die natürlich in dem Augenblick nicht um Einverständnis gefragt, weil ich ja noch nicht wusste, dass ich das mit diesem Podcast hier mache. Das würde ich in Zukunft dann vielleicht ein bisschen anders machen, aber weil ich es eben in dem Augenblick nicht gemacht habe, habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, keine Fotos von anderen Leuten zu zeigen. Bon trägt in dem Augenblick eine Sonnenbrille und einen Hut und ich denke, er sieht so inkognito genug aus und ist einfach auch ein Highlight der Reise und ich hatte den Eindruck, ohne ihn wäre die Bilderreihe auf jeden Fall nicht komplett. An dieser Stempelstation steht auch auf einmal ein Pärchen hinter uns. Das sind Dawny und James. Dawny und James kommen aus Großbritannien und streiten sich wie die Kesselflicker, aber irgendwie auch, sie necken sich, aber sagen dann, dass sie gerade eben erst losgegangen sind. Und ich denke so, wow, das könnte noch ein interessanter Weg werden. Bon fragt irgendwann, ob wir ein bisschen Pause machen sollen und Es geht tatsächlich die meiste Zeit von Negran weiter Richtung Norden, die ganze Zeit einer vielbefahrenen Straße entlang. Und da denke ich, das ist vielleicht irgendwie eine ganz gute Abwechslung. Wir finden da so ein kleines Café, wo man sich so ganz schön irgendwie so ein bisschen hinten in den Garten setzen kann. Und da treffe ich die Mutter wieder, die ich an Tag 2 in dieser sehr verregneten Promenade in Portugal gesehen habe, die mit ihren 3 Söhnen den Jakobsweg geht. Wir kommen halt sehr schnell ins Gespräch, weil witzigerweise Bon sie schon kennt. Und ich erinnere mich daran, dass ich ja mit meiner Freundin telefoniert hatte und wir uns gefragt haben, warum sie diesen Weg mit den 3 Kindern geht. Und meine Freundin mich ja ermahnt hatte, nicht ganz so hart in die Bewertung zu gehen, weil ich eben dachte, es ist doch für die Kinder nicht schön und für sie ist es auch nicht schön, weil es eigentlich so den Eindruck machte, als wäre es nur stressig und sie die ganze Zeit nur am Managen war und irgendwie immer die Horde zusammengehalten hat, wie so ein, wie so ein Schäferhund. Und meine Freundin dann am Telefon sagte, dass es ja vielleicht sein könnte, dass ihr Mann gestorben ist und die deswegen den Weg jetzt zusammen gehen und sowas. Und dann hatte ich ja so ein ganz schlechtes Gewissen und dachte, ja gut, ich sollte eigentlich vielleicht gar nicht immer so schnell urteilen und so. Und dann dachte ich, frag Christina, so heißt sie, einfach mal ganz gerade raus, wie es dazu gekommen ist. Ja, und Christina und ihre 3 Söhne kommen aus der Schweiz und sie ist nämlich ein Jahr vorher den Camino Frances gegangen und meinte, ach, das wäre so eine tolle Erfahrung für sie gewesen, dass das den Jungs auch gut tun würde und deswegen hat sie die halt irgendwie überredet, da den Weg mit ihr zu gehen. Na, nix mit toter Mann oder sowas. Also irgendwie wieder überhaupt nicht so dramatisch, wie ich mir das irgendwie zwischendurch ausgemalt hatte. Und dachte, das sei diese armen Jungs, ne? Also klar, das wird irgendwann bestimmt eine tolle Erfahrung sein, an die die zurückdenken. Aber in dem Augenblick hat man wirklich gesehen, die haben alle überhaupt keinen Bock. Die hingen alle die ganze Zeit nur am Handy. Selbst jetzt da in diesem Garten sitzend. Und ich dachte halt auch so, ja, selbst zu der Zeit, als ich jung war und irgendwie diese ganze Handysache da irgendwie noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil es das einfach noch nicht gab. Also ich weiß nicht, wenn ich mich so zurückerinnere, also wir haben auch mal irgendwie Wanderungen gemacht im Urlaub oder sowas. Ich muss wirklich sagen, in dem Alter, ich bin überall gerne gewesen, außer auf Wanderungen mit meinen Eltern. Also na gut, aber ich hatte mir ja vorgenommen, nicht mehr so in die Bewertung zu gehen. Das fällt mir in dem Augenblick ehrlicherweise ein bisschen schwer, aber gut. Ich glaube, ich hätte sie vielleicht diese Erfahrung lieber später alleine machen lassen. Unser Ziel für heute ist Vigo, beziehungsweise Bigo, weil im Spanischen spricht man das V ja wie ein B. Bigo ist, hat rund 300.000 Einwohner, ist also wirklich eine der größeren Städte da überhaupt in dieser ganzen Region, hat einen eigenen Flughafen, was so ein bisschen beschreibt, wie groß die Stadt ist, hat einen sehr ausgedehnten großen Hafen, der aufgrund seiner Größe eine sehr relevante Rolle für die Fischereiindustrie in Europa spielt. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass es mit der größte Frischfischhafen Europas ist, wo ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher bin, was das Gegenteil von Frischfisch ist. Es wirkt von Weitem schon halt sehr industriell. Und auch die Ecke, über die wir nach Bigo einkehren, ist wirklich auch keine Schönheit. So ein paar Gassen, die wir zwischen verschiedenen Industriegebäuden durchgehen, die sind fast noch das Schönste oder zumindest das Besonderste. Danach gehen wir dann noch so eine sechsspurige Straße eben am Hafen entlang und die ist einfach so dicht befahren und überall ist Stau und das ist nachher unsere Klamotten, die wir zum Trocknen außen am Rucksack hängen haben, halt komplett nach Abgasen riechen und wir uns entscheiden, das Ganze einfach nochmal zu waschen. Bon hat rausgefunden, wo die offizielle Herberge ist. Allerdings erweist sich der Endspurt darauf, eben diese Straße entlang als ein bisschen anstrengend. Denn Bon meinte vorhin noch, er wüsste nicht, ob da noch ein Supermarkt ist und er würde gerne noch ein paar Sachen einkaufen. Und ich stehe halt die ganze Zeit vor dem Supermarkt und denke, ja gut, er wird sich irgendwie ein kleines Trinkpäckchen Orangensaft und irgendwie eine Beefy holen oder sowas. Und dann kommt er auf einmal mit irgendwie 2 vollbepackten Tüten raus. Das sieht für mich aus wie irgendwie ein kompletter Wocheneinkauf. Und blöderweise war das schon 2,5 Kilometer her. Das heißt, wir sind halt die ganze Zeit mit diesen vollbepackten Tüten noch durch Bigo gegangen. Und Bon hat einfach so an Tempo verloren, dass ich ihn dann irgendwann nach dem dritten Mal wirklich geschafft habe zu überreden, mir die Tüten zu geben. Und ich laufe die ganze Zeit vor und peitsche ihn noch die ganze Zeit irgendwie an und versuche ihn wie so ein Personal Trainer irgendwie zu motivieren, mit mir ins Ziel zu laufen. ich meine schon zu erkennen, dass er wirklich auch ein bisschen leidet und Schmerzen hat, aber wir versuchen das wie den ganzen Tag schon mit Humor zu nehmen und zusammen gelingt uns das auch ganz gut. Ich muss allerdings sagen, dass auch in mir, also mein Gefühl zu Bigo kein gutes ist. Ich merke das erste Mal, dass ich eigentlich irgendwo bin, wo ich gar nicht sein möchte. Ja, der ganze Weg, die ganzen letzten Tage, selbst wenn sich Sachen gezeigt haben, die für mich irgendwie überraschend waren oder die anders waren, als ich sie mir vorgestellt habe, war ich eigentlich immer sofort in Akzeptanz. Und das begegnet mir hier zum ersten Mal anders. Wir kommen an der Herberge an und die Albergue de Bigo ist irgendwie komisch. Also einerseits ein total schönes, saniertes Haus, gehört schon zur Altstadt und steht eben in Richtung des Hafens gerichtet. Das heißt, eigentlich sogar eine ganz schöne Lage. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt schon auch ein bisschen auf eben größere Pilgergruppen oder beziehungsweise auf mehr Verkehr irgendwie ausgerichtet und der Schlafsaal ist sehr groß. Ich glaube, der hatte so bestimmt über 20 Schlafplätze. Die Betten standen relativ eng beieinander und blöderweise ist die Luft in dem Raum auch jetzt schon total stickig. Die Sonne scheint halt durchs Fenster. Die ganze Fensterfront, die Richtung Sonne zeigt, lässt sich nicht öffnen. Da ist nämlich bei der Sanierung so eine Art Lodger irgendwie vor die Fenster gebaut worden. Es hat also irgendwie jetzt schon so ein unheimliches Klima irgendwie in dem Raum und es kommen immer noch mehr und mehr Leute überhaupt an. Darunter dann auch noch so eine kleine Männergruppe bestehend aus ein paar ungarischen Soldaten. Die sind ganz nett, aber auf jeden Fall auch ein bisschen lauter und raumgreifender und einer davon hat auch noch das Bett über mir und als ich so ein bisschen Probe liege und er irgendwie sich oben aufs Bett schmeißt, kommt mir auch noch die Matratze irgendwie 20 Zentimeter entgegen. Also es ist einfach... Um mich rum fangen auch Leute irgendwie an zu husten und so, weil die Luft so stickig ist und es gibt mir irgendwie noch ein beschisseneres Gefühl. Und rückblickend muss ich sagen, eigentlich total bekloppt, ne? Weil ich hätte auch einfach rausgehen können und sagen können, war ein Irrtum, ich nehme jetzt ein Hotelzimmer. Aber irgendwie war diese ganze Situation so eingeloggt, dass ich mit dem Gedanken gar nicht so richtig gespielt habe, obwohl ich mich so maximal unwohl gefühlt habe. Ich habe mir dann einfach einen anderen Plan gemacht und zwar habe ich gedacht, okay, die Herberge schließt um 10 Uhr und nebenan war nämlich ein noch komplett leerer Schlafsaal, was ich auch zu dem Zeitpunkt wenigstens ein bisschen unverschämt fand, dass die uns da irgendwie alle so in diesen Frontschlafsaal gepfercht haben, wo die ganze Zeit die Sonne drauf schien. Ein bisschen Abstand kann man es natürlich auch verstehen, dass die versuchen irgendwie die Kosten natürlich ein bisschen gering zu halten und dann am nächsten Tag nicht so viel putzen müssen oder nicht so viele Betten wieder irgendwie abziehen müssen etc. Aber in dem Augenblick dachte ich dann, gut, wenn der Schlafsaal dann heute Abend nach Einschluss immer noch leer ist, dann nehme ich mir einfach mal 7 Sachen und ziehe darüber. Ich habe also so ein bisschen auf der Lauer gelegen, habe mitgekriegt, wie um mich herum immer mehr Leute auch schon einschlafen und habe eben darauf gewartet, endlich zu hören, wie unten abgeschlossen wird, um dann auch noch so eine kleine Restchance zu haben, der sich irgendwie auf einmal doch anbahnenden Panikattacke zu entgehen, indem ich eben drüben in meinen kleinen privaten Schlafsaal umziehe. Guter Plan, allerdings daraus wurde dann nichts. Ja, jetzt ist in der Folge hier allerdings auch schon so ein bisschen spät geworden, dass ich glaube ich nächstes Mal weiter erzähle, wie die Nacht dann noch gelaufen ist. Auf jeden Fall ist jetzt vielleicht nicht so der absolute Cliffhanger, aber naja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wir uns weiter auf dem Weg Richtung Santiago machen. Wenn du magst, schau doch in der Zwischenzeit noch auf meiner Internetseite planetafk.com vorbei. Falls du dich selber gerade auf den Camino vorbereitest, findest du da auf jeden Fall noch ein paar Hilfestellungen und Tipps. Wenn du ein bisschen Feedback loswerden willst, dann schreib mir gerne unter info@planetafk.com. Und wenn du sonst noch die Zeit findest, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten oder zu teilen, dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf. Bis dann. Buon Camino.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Alle Infos und Extras findest du auch unter www.planetafk.com.